Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Barack Obamas Absicht, die Macht der Großbanken einzudämmen, zeigt Wirkung. Aktien der angesprochenen Institute fallen an den Börsen in Fernost und Europa. 400.000 Menschen sollen in Haiti außerhalb der Hauptstadt neue Notunterkünfte bekommen. In Port-au-Prince sei die Situation in überfüllten Zeltlagern unhaltbar. Die Kosten für Medikamente sind in der Schweiz auf 5 Milliarden angestiegen, trotz der verordneten Preissenkungen. Und schnell auf den Pisten. Fabien Sutter wählt im Weltcup-Super-G von Cortina Zweite. Didier Güsch liegt in Kitzbühel in Führung. Um 13 Uhr das Tagesgespräch von den Solothurner Filmtagen. Direktor Ivo Kummer über das große Angebot an Schweizer Filmen in Solothurn und die sinkende Nachfrage beim Publikum in den Kinos. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Stefan Wüttrich.
Auf den europäischen Aktienmärkten haben die Werte der Großbanken mit Verlusten reagiert auf die Pläne von US-Präsident Obama. Obama will die Größe der Banken begrenzen und riskante Geschäfte einschränken. In Frankfurt verlor die Aktie der Deutschen Bank über 4%, der Titel der Barclays Bank fiel in London um mehr als 3%. In der Schweiz verlor die Aktie der CS über 5%, jene der UBS lag vorübergehend über 4% im Minus. In Haiti sollen 400.000 Überlebende des Erdbebens aus der zerstörten Hauptstadt Port-au-Prince in provisorische Unterkünfte außerhalb der Stadt umgesiedelt werden. Das kündigte der Stabschef von Präsident Préval an. Die Zeltlager in der Hauptstadt seien völlig überfüllt, es bestehe Seuchengefahr. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon erklärte, inzwischen habe das Welternährungsprogramm Mahlzeiten für 1 Million Menschen verteilen können. In der Schweiz ist im letzten Jahr erneut mehr Geld für Medikamente ausgegeben worden, trotz Preissenkungen für Originalpräparate und Generika. Nach Angaben der Branchenverbände Interpharma und WIPS stiegen die Ausgaben für Medikamente 2009 im Vergleich zum Vorjahr um 3,5%. Auf knapp 5 Milliarden Franken. Dabei hätten die vom Bundesrat verordneten Preissenkungen Einsparungen von rund 400 Millionen Franken bewirkt. Für das laufende Jahr rechnet die Branche wegen weiterer Preissenkungen mit einem Rückgang des Umsatzes im Medikamentenmarkt um bis zu 3%. Die SBB kündigt ein umfassendes Sparprogramm an. Dabei werden in diesem Jahr bis zu 350 Stellen abgebaut. Vom Stellenabbau betroffen seien die Verwaltung und die Führung des Bereichs Infrastruktur. Entlassungen soll es laut der SBB-Mitteilung keine geben. Damit will die SBB jährlich 60 Millionen Franken einsparen, um sie dann für den Unterhalt des Schienennetzes einzusetzen. Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV warnt, dass bei einem schnellen Abbau von Stellen wertvolles Know-how verloren gehen könnte. Die Berner Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen zum schweren Lawinenunglück von Anfang Januar im Diemtigtal abgeschlossen. Demnach entstand die zweite Lawine entweder spontan oder durch eine sogenannte Fernauslösung. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn weiter oben im Gelände ein Reh durch den Schnee rennt. Die Polizei schließt aus, dass ein Helikopter oder andere Skitourenfahrer die Lawine ausgelöst haben. Beim Lawinenunglück vom 3. Januar waren 7 Menschen ums Leben gekommen, als sie Verschüttete aus einer ersten Lawine bergen wollten. In der Schweiz wird das Streusalz knapp. Man könne den täglichen Bedarf nicht mehr decken, teilten die Schweizer Rheinsalinen mit. Die Lieferfristen würden sich wegen des strengen Winterwetters deutlich verlängern. Seit Oktober wurden bereits 140.000 Tonnen Streusalz eingesetzt. Die Aargauer Kantonspolizei hat in einer Asylunterkunft in Aarau 5 Afrikaner verhaftet und 8 weitere vorübergehend festgenommen. Ihnen werden Drogenhandel, Hehlerei und andere Delikte vorgeworfen. Bei der gestrigen Razzia wurden laut der Polizei Drogen, Diebesgut und Bargeld sichergestellt. In Kalifornien haben die Behörden nach tagelangen Unwettern über weite Teile des Bundesstaates den Notstand ausgerufen. Nach starken Stürmen und heftigen Regenfällen waren zahlreiche Straßen gesperrt und mehrere Flughäfen geschlossen. Wegen der Gefahr von Erdrutschen wurden über 1000 Häuser evakuiert. In Kitzbühel ist zurzeit der Weltcup Super-G der Männer im Gang. Dabei liegt der Schweizer Didier Güsch in Führung vor den beiden Österreichern Michael Walchhofer und Georg Streitberger. Beim Super-G der Frauen in Cortina hat die Schweizerin Fabienne Sutter den Sieg knapp verpasst. Sie wurde hinter der Amerikanerin Lindsay Vonn Zweite. Auf den dritten Platz kam die Schwedin Anja Persson.
Es waren starke Worte des Präsidenten. Barack Obama will die Macht der Wall Street Banken brechen. Wir zeigen Auswirkungen und die Reaktionen der Branche. Und weiter, der Medikamentenmarkt in der Schweiz ist langsamer gewachsen. Jetzt ist sogar von Rückgang die Rede. Die Hilfe erreicht in Haiti nun die Menschen, doch die Bedingungen bleiben unendlich schwierig. Der Krieg in Sri Lanka ist zwar vorbei, aber im Präsidentenwahlkampf stets noch präsent. Und Film und Ton ab in Solothurn. Ehrengast an den Filmtagen ist der renommierte Filmmusikkomponist Niki Reiser. Zu hören in einem Spezialprogramm und in dieser Sendung. Und Gast im Tagesgespräch ist Ivo Kumme, der die Werkschau des Schweizer Films in Solothurn organisiert und leitet. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.511 Punkten, minus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 47,04 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,400. Das Wetter. Beidseits der Alpen liegt heute Hochnebel, welcher sich nur gebietsweise auflöst. Die Obergrenze liegt im Norden bei rund 1100 Metern. Außerhalb des Hochnebels scheint die Sonne. Die Temperaturen erreichen 1 bis 5 Grad. Am Wochenende scheint meist die Sonne. Im Mittelland liegt unterhalb von 800 Metern gebietsweise Hochnebel, welcher sich aber zum Teil auflöst. Im Westen ziehen am Sonntag allmählich Wolken auf. Die Temperaturen liegen im Norden um 2 und im Süden um 5 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Stau oder Behinderungen auf diesen Strecken. In der Ostschweiz auf der A3 in Richtung Chur zwischen Bilten und dem Kerenzerbergtunnel. In der Region Bern auf der A6 in Richtung Thun zwischen Bern-Ostring und Muri, sowie zwischen Rubigen und Kiesen wegen einer Baustelle. Dort wird der Verkehr einstreifig geführt. Und in der Region Zürich ist die Hauptstrasse zwischen Eglisau und Bülach weiterhin in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Präsident Barack Obama geht definitiv auf Konfrontationskurs mit den Großbanken. Er strebt an, die Größe der Banken zu begrenzen und ihnen bestimmte riskante Bankgeschäfte zu verbieten. Damit prescht Obama in der internationalen Diskussion rund um die Bankenregulierung vor. Das bleibt nicht ohne Wirkung, auch hier in der Schweiz. Reaktionen von Bankexperten und Politikern im Bericht von Evelyn Kobler.
Wenn der mächtigste Mann der Welt, US-Präsident Barack Obama, die amerikanischen Banken an die Kandare nehmen will, hat das Auswirkungen weit über die Landesgrenzen der USA hinaus. Niklaus Plattner, ehemaliges Mitglied des Nationalbankendirektoriums, ist überzeugt.
Also was geschieht in den USA, immerhin einer oder der größte Weltfinanzplatz, wird bestimmt auch zu einem Art Maßstab werden für die Diskussion in allen anderen Ländern.
Ein Maßstab, auch ein Wegweiser für die Regulatoren, nicht nur in den einzelnen Ländern, sondern vor allem auch in den internationalen Gremien, wie dem Financial Stability Board, die bemüht sind, die Bankenregulierung weltweit zu koordinieren. Urs Birchler, Bankenprofessor an der Universität Zürich.
Wenn ein starkes Land vorprescht wie die USA, dann kann das den Arbeiten dienlich sein, weil klar ist, in welche Richtung sie gehen. Man kann ja nicht gegen die USA etwas beschließen in diesen Gremien.
Barack Obama könnte der Arbeit der Regulatoren also Rückenwind gegeben haben, auch hier in der Schweiz, wenn es darum geht, das Problem der zu großen Banken zu regeln. Niklaus Plattner rechnet allerdings mit großem Widerstand seitens der Banken.
Das wird dann sicherlich zur Forderung führen, ganz im Sinne der Geschichte, dass man sagt, wenn die Amerikaner sich selber so beschränken, dann ist das unsere Chance, eben das nicht zu tun und auf dem Weltmarkt zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. Das werden alle Banken außerhalb der USA denken und vielleicht auch sagen.
Der frühere Notenbankdirektor erwartet, dass die Banken versuchen könnten, die neuen Regeln, sollten sie denn zustande kommen, zu umgehen. Aber nicht nur die Banken sind kaum begeistert von Obamas Regulierungsvorschlägen. Auch in der Schweizer Politik wird Kritik laut. FDP-Fraktionschefin Gabi Huber etwa gehen die Vorschläge Obamas klar zu weit.
Ein politischer oder regulatorischer Eingriff in die Betriebswirtschaft der Banken betrachte ich als wirklich hochkarätigen ordnungspolitischen Sündenfall.
Und Hans Kaufmann von der SVP sieht die Gefahr, dass sich die US-Regierung damit ins eigene Fleisch schneiden könnte, wenn sie die US-Investmentbanken zu stark zurückbinden würde. Schließlich hätten diese Geldhäuser eine wichtige Funktion im amerikanischen Finanzmarkt, etwa wenn es darum gehe, den Schuldenberg der US-Regierung auf Investoren zu verteilen. Anders die Position der SP. Parteipräsident Christian Löwra sieht sich bestärkt in seinem Kampf gegen zu viele, zu riskante Bankgeschäfte.
Was Barack Obama vorschlägt, deckt sich eigentlich mit den Forderungen, die wir seit einem Jahr erhoben haben. Unter anderem, dass die Großbanken in der Schweiz ihren Investmentbanking auf das Minimum beschränken, was für die Vermögensverwaltung notwendig ist.
Was die offiziellen Stellen der Schweiz von den Vorschlägen Obamas halten, ist nicht bekannt. Das Finanzdepartement und die Nationalbank wollten sich bisher nicht dazu äußern. Und auch die Bankiervereinigung und die beiden Großbanken schweigen dazu.
Die teuren Krankenkassenprämien belasten das Budget aller Schweizerinnen und Schweizer. Die Politik versucht deshalb seit Jahren, die Kosten zu drücken, und an einem Punkt zeigen die Reformen jetzt Wirkung, bei den Kosten für Medikamente. Letztes Jahr wuchs der Medikamentenmarkt nur noch um gut 3%, und für dieses Jahr rechnet die Pharmabranche gar erstmals mit einem Rückgang um 1-3%. Und jetzt beginnt die Pharmabranche zu jammern. Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
4,9 Milliarden Franken wurden letztes Jahr in der Schweiz für Medikamente ausgegeben. Das ist viel Geld. Zu viel, sagt die Politik und will Gegensteuer geben. Sie verlangt ähnlich tiefe Preise für Originalmedikamente wie im Ausland und möglichst viele der billigeren Nachahmerprodukte der sogenannten Generika. Nicht zur Freude der Pharmaindustrie, wie Thomas Kurni vom Branchenverband Interpharma sagt, der vor allem die Großen wie Novartis und Roche vertritt.
Es tritt das ein, was wir gesagt und auch befürchtet haben. Die Sparmaßnahmen, die greifen, das ist zwar schön für den Prämienzahler, aber für die Pharmaindustrie in der Schweiz ist das schmerzhaft.
Für die Pharmaindustrie bedeutet das, der Medikamentenmarkt wird dieses Jahr gemäß ihren Berechnungen erstmal schrumpfen, um 1-3%. Für Walter Hölzle vom Verband FIPS, der vor allem die ausländischen Pharmafirmen in der Schweiz vertritt, könnte dies auch Arbeitsplatzabbau bedeuten.
Das Schrumpfen bedeutet, dass die Schweizer Niederlassungen ihre Infrastrukturen, natürlich auch Arbeitsplätze, den neuen Gegebenheiten anpassen müssen. Und das bedeutet wirklich auch, oder hat schon bedeutet, Abbau von Arbeitsplätzen.
SP-Ständerätin und Konsumentenschützerin Simonetta Sommaruga kann dies nicht verstehen. Es sei nicht angebracht, dass die Pharmaindustrie jetzt jammere.
Ich würde das mit Vorsicht genießen, weil solange Novartis und Roche im vorletzten Jahr zusammen 18 Milliarden Gewinn gemacht haben, glaube ich, ist noch nicht der Moment gekommen, der Bevölkerung mit Arbeitsplatzabbau zu drohen.
Sommaruga verlangt deshalb, dass sich Parlament und Bundesrat in Sachen Medikamentenkosten weiter engagieren. Im Vergleich zum Ausland würden in der Schweiz zum Beispiel immer noch zu wenig Generika verschrieben. Hier sei noch Sparpotenzial vorhanden. Zudem vermutet Sommaruga, dass die Pharmaindustrie den Milliardenmarkt Schweiz nicht so einfach aufgeben wird.
Mir fällt auf, dass die Pharmaindustrie jetzt heute vor allem die Preissenkungen in den Vordergrund stellt. Was sie aber nicht so offensiv sagt, ist, dass diese Preissenkungen dann wieder wettgemacht werden, und zwar zum größten Teil wettgemacht werden durch neue, teurere Medikamente, die dann gleichzeitig wieder ein Wachstum generieren.
Die Politik müsse deshalb weiterhin der Industrie genau auf die Finger schauen. Thomas Kurni von Interpharma ist sich dieser Überwachung durch Parlament und Bundesrat durchaus bewusst. Man dürfe der Pharmaindustrie, die für die Schweizer Wirtschaft von großer Bedeutung sei, aber nicht immer neue Steine in den Weg legen.
Wenn man schaut, oder wie unsere Firmen in der Schweiz investieren, dann ist das ein klares Bekenntnis zum Standort. Aber gerade weil dieses Bekenntnis zum Standort klar ist, glaube ich, haben wir durchaus auch eine Legitimation zu warnen, dass man nicht falsche Weichen stellt.
Die Pharmaindustrie setzt vorderhand immer stärker auf die Medikamentenmärkte in Schwellenländern wie China, Indien oder in Südamerika. Dort rechnen sie mit einem Wachstum von 4-6%. In ernste wirtschaftliche Probleme kommen die Pharmafirmen also nicht, auch wenn die Politik in der Schweiz versucht, die Medikamenten und damit die Krankenkassenkosten besser in den Griff zu bekommen.
Die Erdbebenhilfe komme endlich in Haiti an, sagte UN-Generalsekretär Ban Ki-moon gestern erleichtert. Das Welternährungsprogramm der UNO habe seit dem Beben etwa 4 Millionen Mahlzeiten für 1 Million Menschen verteilen können. Der Großteil der Nahrungsmittelpakete besteht aus Energiekeksen. Spitäler, Waisenhäuser und andere Stellen, die in der Lage sind, selber zu kochen, werden mit Reis, Öl und Hülsenfrüchten versorgt. Klingt gut, aber wie Michael Castricius berichtet, die Hilfe kommt zwar an, aber nicht immer dort, wo es am nötigsten wäre.
Am Anfang war Disziplin. In Reihen stehen hunderte Menschen vor den 3 Lkw der Welthungerhilfe an. Die meisten sind Frauen, einige Kinder, Alte. Am Handgelenk haben sie feste Armbänder, verteilt vom Lagerkomitee. Die weisen sie als Berechtigte aus. 5.000 bis 6.000 Menschen kampieren hier auf dem Gelände einer zerstörten Schule im armen Stadtteil Delmar 33. Jetzt warten sie in der prallen Sonne. Das kann sich Rosemarie Jeanne, sie ist im 8. Monat schwanger, nicht zumuten. Da sind zu viele Leute, das ist nur was für die Starken. Aber ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen. Dank Gott leben wir wenigstens. Sie hätte sowieso nichts abbekommen, auch wenn sie sich angestellt hätte. Die Starken drängen immer weiter nach vorne an die Lkw, während Frauen und Kinder weiter geduldig Schlange stehen. Schon bald bekommen nur noch kräftige junge Männer einen Sack Reis oder einen der Plastikeimer mit Speiseöl, Bohnen und Salz. Die 6 Blauhelmsoldaten, die die Verteilung schützen sollen, verkommen zur Staffage. An vorderster Front versucht Michael Kühn, Regionalkoordinator der Welthungerhilfe, noch, die Leute zu organisieren. Aber dann muss er sich mit dem Großteil seiner Leute vom Lkw zurückziehen. Der Druck der Männermasse wird zu stark.
Die Polizei ist jetzt endlich gekommen, die wir schon vor langer Zeit angefordert haben. Aber der Druck war relativ groß und so ist das Ganze doch etwas chaotisch geendet. Das kann man nicht anders sagen. Das Problem war so ein bisschen auch, dass wir diese Armbänder, die Leute haben sich die so eng um die Handgelenke geschlungen, dass es zu lange dauerte, die aufzuschneiden. Ich finde die Idee nach wie vor gut, aber dadurch haben wir Zeit verloren und dadurch war der Druck natürlich auf die Nahrungsmittel extrem groß. Trotzdem gehe ich davon aus, dass wir ungefähr an 5.000 bis 6.000 Menschen die Nahrungsmittel verteilt haben. Aber wir haben sicherlich auch ein bisschen was gelernt heute.
Mit zunehmender Zeit wurde die Lektion immer bitterer. Aus den umliegenden Vierteln kamen mehr und mehr junge, kräftige Männer auf das Schulgelände. Ganze Trupps, wahrscheinlich Banden darunter. Spätestens jetzt war an Hilfe für die Bedürftigsten nicht mehr zu denken. Wie die Geier stürzten sich Männer auf die Lkw, kletterten auf die Dächer, rissen die Säcke und Eimer von der Ladefläche. Hinten in der Schlange der immer noch wartenden Frauen stand wütend die 27-jährige Majadita. Wir müssen die kleinen Kinder hier rausholen. Wo sind die Sicherheitskräfte, die Polizisten? Die sollen die Männer da vorne rausschmeißen. Warum gibt es nicht getrennte Schlangen für Frauen und Männer? Wir können uns doch nicht mit denen schlagen. Und wir haben weiter nichts zu essen, klagt die ausgemergelte alte Frau neben ihr. Wir haben keine Chance, was abzubekommen. Später werden sich die UN-Verantwortlichen bei Michael Kühn dafür entschuldigen, dass sie nur 6 und nicht 40 Blauhelmsoldaten geschickt haben. 6 Mann für 6.000 Bedürftige, das konnte nicht gut gehen.
Dann haben wir 2 Möglichkeiten. Wir versuchen es trotzdem, weil die Not da ist, oder wir lassen es ganz. Und ich glaube, Letzteres kommt nicht in Frage, oder?
Es bleibt die bittere Erkenntnis, die Hilfslieferungen kommen in Haiti an. Aber das schwierigste Problem ist noch nicht gelöst. Die sichere Verteilung an die, die sie am dringendsten brauchen, aber ganz hinten in der Schlange stehen. Diesmal setzten sich im brutalsten Sinne die Stärksten durch und die Schwachen kampieren hungrig weiter.
Die Glückskette sammelt auch nach dem großen Sammeltag weiter. Postkonto 10-15.000-6 mit dem Stichwort Haiti. In Sri Lanka wird am kommenden Dienstag der Präsident gewählt. Und bis vor kurzem war klar, dass Präsident Mahinda Rajapakse gewinnen und damit eine zweite Amtszeit antreten würde. Er hatte im vergangenen Jahr den Krieg gegen die Tamil Tigers gewonnen und damit dem 30-jährigen Terror im eigenen Land ein Ende gesetzt. Doch auf einmal bekam Rajapakse Konkurrenz von einem, der ebenfalls die Lorbeeren für den gewonnenen Krieg für sich beanspruchen kann, General Sarath Fonseca. Seither ist das Land im Wahlfieber. Von fairen Wahlen kann jedoch nicht die Rede sein. Karin Wenger versuchte, sich ein Bild zu machen an einer Wahlkampfveranstaltung.
Einige tausend Menschen sind an die Wahlkampfveranstaltung in Beruvela, ein Stranddorf außerhalb von Colombo, gekommen, um ihren Favoriten Mahinda Rajapakse zu sehen. Dieser lächelt seinen Anhängern von überdimensionalen Plakaten zu, ganz in weiß gekleidet und umringt von Soldaten im Kampf gegen die Tamil Tigers. Doch noch fehlt auf der großen Wiese an der Strandpromenade vom Präsidenten jede Spur.
Präsident Mahinda, dann 30 years old.
Der Präsident habe den 30-jährigen Krieg gegen die Tamil Tigers beendet. Er habe den Kindern dieses Landes Zukunftsperspektiven eröffnet. Deshalb werde er ihn wiederwählen, sagt ein Besucher. Noch vor kurzem war unbestritten, dass Rajapakse die Wahl gewinnen würde. Jetzt aber zeigen Umfragen, dass das Rennen knapp werden könnte. Denn mit General Sarath Fonseca als Oppositionskandidaten kann Rajapakse nicht mehr länger das Monopol auf den gewonnenen Krieg für sich pachten. Auch Fonseca beansprucht die Lorbeeren für den Sieg, weil er die Armee in der blutigen Schlacht gegen die Tamil Tigers angeführt hatte. So seien jetzt andere Themen in die Wahlkampfagenda gerückt, sagt Gian Parera, der Direktor des Nationalen Friedensrates.
The most important of those other issues have been the tremendous increase in the cost of living.
Zum Beispiel die hohen Lebenskosten und die hohe Inflation und Korruption und Nepotismus, die sich unter Rajapakse in den Regierungsinstitutionen ausgebreitet hätten. So fragten sich heute viele, wieso vier Rajapakse-Brüder wichtige Stellungen in der Regierung innehätten und die Institutionen teilweise ganz aushebelten. Nicht um Programme, sondern vor allem um die zwei Hauptpersonen dreht sich denn der Wahlzirkus.
Präsident Rajapakse stands for continuation of what has already been accomplished in this country during his tenure as president.
Präsident Mahinda Rajapakse stehe für Kontinuität, sein Programm werde sich nicht ändern. Der Oppositionskandidat Sarath Fonseca jedoch verspreche Wandel, sagt Pereira. Die Nationale Allianz der Tamilen, die größte Partei der Tamilen, hat sich deshalb auch hinter Fonseca gestellt. Und Umfragen zeigen, dass bei den Wahlen ironischerweise die Stimmen der Tamilen das Zünglein an der Waage spielen könnten. 100.000 Tamilen sind jedoch immer noch in Flüchtlingslagern. Ob sie wählen können, bleibt ungewiss. Doch nicht nur am Wahltag wird über den neuen Präsidenten entschieden, sondern auch jetzt in den Tagen vor der Wahl. Von freien und fairen Wahlen könne nicht die Rede sein, sagt Paikiasotti Saravanamuttu, Direktor eines unabhängigen Wahlbeobachtungszentrums in Colombo. Vier Morde und Dutzende von gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den Anhängern der Regierungskandidaten hat das Zentrum bereits im Vorfeld der Wahlen verzeichnet. Auch zwei Journalisten, die die Zusammenstöße filmten, wurden vom Mob angegriffen.
In the last couple of days we've seen an escalation of violence. We've also seen a flagrant abuse of state resources in this election.
In den vergangenen Tagen haben die Gewalt noch zugenommen. Gravieren sei zudem, wie die Regierung Staatsressourcen missbrauche, kritisiert Saravanamuttu. Zurück nach Beruvela, die Wahlkampfveranstaltung. Mit 3 Stunden Verspätung ist Mahinda Rajapakse eingetroffen. Er beschuldigt die Opposition der Lüge und erinnert das Publikum an seinen Sieg gegen die Tigers. Vor 4 Jahren habe er dem Land Freiheit und Einheit versprochen und er habe Wort gehalten, sagt der Präsident vor seinen Anhängern und vor den Staatsmedien. Andere Medien sind nicht zugelassen. Ausländische Medien erhalten eine Zensorin an die Seite gestellt. Diese diktiert den Interviewpartnern gleich selbst, was sie zu antworten haben und auf welche Fragen sie besser nicht antworten.
5 vor 1, Themenwechsel in den Winter und zu winterlichen Stars. Didier Guisch hat den Weltcup-Super-G in Kitzbühel gewonnen. Beat Sprecher berichtet aus Kitzbühel.
Didier Guisch war heute vor allem im enorm steilen Zielhang eine Klasse für sich. Alleine auf den letzten rund 20 Fahrsekunden fuhr er den entscheidenden Vorsprung heraus und siegte zum insgesamt dritten Mal hier in Kitzbühel. Aber es ist der erste Sieg in einem Super-G. Dieser Sieg von Didier Guisch ist ein deutliches Indiz dafür, dass der Neuenburger jetzt wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Nach dem Trainingssturz in Val d'Isère vor einem Monat kämpfte er länger als erwartet, um wieder zurückzukehren. Er war damals auch gravierender verletzt, als ursprünglich bekannt war.
Das haben wir ein bisschen geheim gehalten, aber ich hatte doch eine starke Hirnschütterung gehabt. Die Rippe hat Zeit gebraucht, bis sie geheilt ist. Das braucht Zeit, bis man wieder voll Vertrauen hat. Und das ist mir jetzt beim Einfahren vor dem Rennen, habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich wieder da, wo ich am Anfang der Saison bin.
Es war wirklich kein Zögern zu erkennen heute. Dieser Sieg von Didier Guisch ist bereits der 7. Saisonerfolg eines Schweizers, der erste allerdings in einem Super-G.
Das war Beat Sprecher und Didier Guisch in Kitzbühel. In Solothurn sind gestern Abend die Filmtage eröffnet worden. Ehrengast in Solothurn ist diesmal Niki Reiser, der wohl erfolgreichste Schweizer Filmmusikkomponist. Der Basler schrieb unter anderem die Filmmusik zum Oscar-prämierten Drama «Nirgendwo in Afrika» von Caroline Link. Sein Schaffen ist in Solothurn in einer Spezialreihe zu sehen und vor allem zu hören. Filmredaktorin Brigitte Hering hat Niki Reiser in seinem Basler Studio besucht und sich mit ihm über die Arbeit eines Filmmusikers unterhalten.
Ja, ich glaube, das ist die Genialität von Ennio Morricone und eigentlich von allen großen Filmkomponisten, dass sie eigentlich in den ersten 3-4 Tönen schon ein Gefühl auslösen.
Die Mundharmonikatöne aus Sergio Leones »Spiel mir das Lied vom Tod« lassen den Komponisten Niki Reiser zurückdenken an seine Kindheit.
Ja, es ist lustig, also bei mir löst das Schaudern aus, weil ich kann mich noch erinnern als kleines Kind, das war eigentlich diese Musik, der erste Kontakt mit Filmmusik.
Dass er dann schließlich Filmkomponist wurde, war nur einem zufälligen Zusammentreffen mit dem Basler Regisseur Dani Levi zu verdanken, für den er den ersten und alle weiteren Filme bisher vertonte. Filmmusik schreiben, das heißt Töne finden, die zu den Bildern eines Films passen. Ich habe Niki Reiser gefragt, wie er bei der Arbeit an einem Film eigentlich eine Melodie finde.
Oft überlege ich mir, was ich für einen Klang möchte. Ich habe das einfach mal ausprobiert und das wurde dann ein tragendes Element in der Filmmusik.
Sogar Verzweiflung und Blockaden führten schon zum großen Wurf. Wie Reiser am Beispiel der Musik zum Oscar-prämierten Drama »Nirgendwo in Afrika« von Caroline Link erzählt.
Ich habe dann so nach 2 Monaten Funkstille im Kopf, bin ich fast verzweifelt. Ich wollte schon aufhören, habe die Regisseurin sogar gebeten, mich zu feuern. Und dann hat sie gesagt, schreib mir doch bis morgen noch ein Stück für eine kleine Szene. Und dann habe ich so in der Verzweiflung ein ganz reduziertes kleines Thema komponiert, also nur Harfe und Stimme. So hiu, ha, hiu.
Filmmusikkomponisten stehen selten im Rampenlicht. Aber das stört den bühnenscheuen Reiser nicht. Er hofft, dass die Auszeichnung in Solothurn so etwas wie Halbzeit in seiner Arbeit als Filmkomponist markiere. Die Arbeit an Filmen bleibt für Niki Reiser fordernde, tägliche Suche um die richtige Melodie.
Ich muss natürlich darum kämpfen, dass ich immer wieder für jede Geschichte etwas Neues erfinde. Und ich denke, solange ich wirklich originelle, wichtige Ideen habe, kann ich immer wieder einen Film bereichern.
und er bereichert sie mit solchen Klängen wie diesem italienischen Stück zum letzten Kinofilm »Maria, ihm schmeckt's nicht«.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.